Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zum Abschlusspodium hier begrüßen. Die methodische Idee dieser Konferenz war, die Digitalisierung in ihrer Auswirkung als Transformationskraft in all ihrer Breite zu präsentieren. Das hat den Effekt, dass parallele Podien stattfinden, für die man sich entscheiden muss, aber wo man in diesen Zeitfenstern immer nur ein Podium besuchen kann und die anderen verpasst. Außer man ist clever und macht ein Podienhopping. Aber selbst da ist man nicht vertieft in der Diskussion, sondern schaut nur in die einzelnen Themen hinein. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, speziell die Hauptabteilung Politik und Beratung, gibt, wenn sie Policy Paper macht, am Anfang eine Summary, damit die Abgeordneten auf der Fahrt vom Flughafen zum Büro es schaffen, unsere Botschaft aufzunehmen. Bei einer Veranstaltung ist es naturgemäß am Ende der Veranstaltung. Und wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, mit diesem Abschlusspodium die nicht besuchten Podien auch inhaltlich wahrzunehmen und das Gesamtbild damit zu sehen und die Informationen aufzufangen, die in diesen Podien ausgetauscht wurden. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, die Moderatoren gleichsam als Berichterstatter hier mit auf die Bühne zu bieten und die Essentials, die Eckpunkte, die wichtigsten Botschaften aus diesen Podien in einem kurzen Gespräch zusammenzufassen. Und Sie haben dadurch die Gelegenheit, am Ende der Konferenz eine Überschau über das, was hier thematisch besprochen wird, zu bekommen. Ich freue mich also ganz herzlich, dass die Moderatoren der 6 Podien, die wir bei der Konferenz hatten, hier anwesend sind, außer Frau Heckel, mit der ich anfangen muss und die ich gleichsam ersetzen muss, da sie doch schon los musste und an diesem Abschlusspanel hier nicht teilnehmen konnte. Sie hatte das Thema Breitbandausbau, überall 50 bis 2018 unter diesem Stichwort, wurden die ambitionierten Pläne der digitalen Agenda diskutiert, diesen Breitbandausbau auch in der Fläche in Deutschland zu realisieren. In einer Diskussion zwischen sozusagen Zugangsanbieter, Politik und Vertretern der Fläche, nämlich dem Landkreistag, der gleichsam die Positionen einnimmt, zu sehen, wie ist denn dieses schwierige Geschäftsfeld einer Netzabdeckung im Breitbandausbau in dünn besiedelten Flächen zu realisieren. Interessant waren neben den Situationen, wo Kommunen sich zusammenschließen und versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen, in der Folge dann beispielsweise die Telekom anfängt anzuspringen und selbst versucht, in ein betriebswirtschaftlich eher schwieriges Gebiet dann doch reinzugehen, in der Sorge, dass dort Konkurrenten an ihren Stelle treten. Interessant war in der Diskussion auch, dass der Vertreter des Landkreistages sagte, dass Bayern über 1 Milliarde in die Hand nimmt, um diesen Breitbandausbau zu unterstützen. Würden das proportional alle Bundesländer tun, würde schon eine erklägliche Summe zusammenkommen, die zeigt, dass auch die Kommunen in der Fläche ein Interesse haben, eine Breitbandabdeckung zu realisieren und dass das für die Aussage des Standortes momentan Thema Nummer 1 ist, wenn es darum geht, Wirtschaftsansiedlungen zu realisieren, aber auch, wenn es darum geht, ein Einfamilienhaus zu verkaufen und die Netzanbindung dann ein Verkaufskriterium ist oder eben nicht. Interessant war an diesem Podium ebenfalls, dass man analog zu den Grundversorgungsstrukturen wie Wasser oder Energie auch diskutiert hat, dass die Frage einer Zwangsbeteiligung dort eher abgewehrt wurde und man der Meinung war, dass man diese Zusammenhänge eigentlich erstmal so lösen sollte, ehe man zu diesem Modell kommt, wo sich die Bürger an dem Anschluss dann selbst beteiligen. Ein Modell, was in Schweden unter anderem angesprochen wurde, praktiziert wird. Das waren interessante Essentials, fand ich, die zeigten, dass es ein Mix ist, der den Breitbandausbau realisiert, aus verschiedenen Technologien, aber auch aus verschiedenen Methoden, den Anschluss zu realisieren in einem Umfeld, was betriebswirtschaftlich für einen Anbieter vielleicht schwierig ist. Dass andere Akteure auf den Plan kommen, unter anderem die Kommunen selbst, aber nicht ausschließlich in Konkurrenz, sondern um eine Koordinierung für eine Versorgung in der Fläche mit zu unternehmen. Das vielleicht ein paar Eckpunkte aus dem ersten Podium zum Breitbandausbau. Im zweiten Podium war die Medienkompetenz gefragt. Spezieller Hintergrund dieses Panels ist ein Positionspapier der Konrad-Adenauer-Stiftung, in dem wir uns dezidiert für eine Stärkung der Ausbildung zur Medienkompetenz, zu mediendidaktischen und medienpädagogischen Themen in der Lehramtsausbildung ausgesprochen haben. Mitglieder der Expertengruppe, die an diesem Papier gearbeitet haben, saßen auf dem Podium. Christoph Lanz, was waren da die Eckpunkte?
Also der Ausgangspunkt unserer Ist das an? Ja. Der Ausgangspunkt unserer Diskussion war eigentlich so ein Status quo. Wo stehen wir bei dem Thema digitale Gesellschaft und Schule? Und da war die Erfahrung der Teilnehmer auf dem Podium fast ein bisschen ernüchternd bis hart zu wegzustecken. Die Lehrer, die heute in die Schule kommen, das haben alle bestätigt, die da Eindrücke haben, haben eigentlich in Sachen Medienkompetenz nichts mitbekommen in ihrer Ausbildung, sondern sie versuchen es dann, je nachdem, wie ihr persönlicher Leistungs- und Wissensstand ist, versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen dann ihren Job zu machen, wobei es da auch heißt, natürlich zusätzlich und kostenneutral, also zusätzlich zu den schon vorgesehenen Themen, die gemacht werden müssen, und kosten darf es auch nichts. Und die Realität sieht dann doch so oft so aus, dass der Schüler dem Lehrer erklärt, wie er den Computer jetzt an den Start kriegt oder wie das Whiteboard funktioniert. Und die Frage ist, das haben wir dann eigentlich intensiv in dem Panel diskutiert, was kann man tun und was sind die wichtigsten Forderungen, die man da aufstellen muss. Nun muss man bei der Lehramtsausbildung unterscheiden zwischen zwei Phasen. Die erste Phase ist die universitäre Phase und die zweite Phase dann die, wo es in die Praxis geht, nämlich ins Referendariat. Und was die beiden Phasen angeht, sagen die Experten, muss Medienkompetenz vor allem prüfungsrelevant verankert werden. Das heißt, es darf nicht einfach nur gelehrt werden, unterrichtet werden, sondern die Ernsthaftigkeit dieser Thematik muss schon alleine dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass anschließend in der Prüfung die angehenden Lehrerinnen und Lehrer zeigen müssen, ob sie es verstanden haben oder nicht, wenn ich das mal so mit meinen Worten sagen kann. Was die erste Phase der Lehramtsausbildung angeht, auch da herrschte Einigkeit, ist Medienkompetenz ein Querschnittsthema. Also das digitale Know-how gilt es zu vermitteln in verschiedenen Fächern. Das reicht, geht bis rein in das Juristische, in die Schulpädagogik, die allgemeine Erziehungswissenschaft, auch die Fachdidaktik und auch die Psychologie. Es ging auch, das war auch ein Punkt dabei, nicht darum, dass man Kinder schützen muss vor Cybermobbing oder dass man Kinder darauf hinweisen muss in der Schule, was alles für Gefahren im Internet lauern. Das ist sicherlich ein Punkt und da wurde auch deutlich gemacht, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Aber dass es vielmehr auch noch darum geht, die Chancen, die in der digitalen Gesellschaft liegen, die vor uns liegen, die vor diesen Kindern liegen, dass sie da ein Verständnis bekommen müssen für, wie sie es nutzen können und wie sie es vor allen Dingen ethisch, moralisch, gesellschaftlich einordnen können. Was wir gehört haben, ist, dass in der Tat die Schülerinnen und Schüler von heute über ein großes Know-how, über ein großes technisches Know-how verfügen. Also, dass sie ganz genau wissen, wie sie da die Knöpfe drücken und dass sie ihren Lehrern da was vormachen können. Aber dass der Lehrer dann ins Spiel kommt, wenn es um einen verantwortlichen Umgang mit diesen Technologien geht. Um mal nur, ist jetzt ein juristisches Beispiel, aber nur mal das Urheberrecht anzusprechen. Dass man eben halt mit den Schülerinnen und Schülern darüber reden muss, dass andere Leute viel Arbeit reingesteckt haben, damit ein gewisses Werk erschaffen wurde und dass man das nicht einfach jetzt dann da benutzen kann und damit machen kann, was man will. Also solche Sachen die Aufgabe des Lehrers sind und dass es vor allen Dingen darum geht, die Schüler dort abzuholen, wo sie schon stehen, also quasi ihr technologisches Know-how anzuerkennen und dann zu versuchen, über diesen Weg weiter zu kommen und ihnen das ethisch-moralische, gesellschaftliche zu vermitteln. Was die zweite Phase der Lehramtsausbildung angeht, haben die Experten darauf Wert gelegt, dass in der Schule der Raum gegeben werden muss im Referendariat, um etwas ausprobieren zu können und sich dort selber quasi auch nochmal zu überprüfen, was man in der ersten Phase gelernt hat, ob das und wie das mit den Schülerinnen und Schülern dann zusammen funktioniert, wenn man versucht, die Themen zu behandeln, wie man einen spannenden Unterricht machen kann. Die Wirklichkeit ist heute die, dass wenn der Referendar, wenn er geprüft wird in seinem Referendariat, einmal sagt, ja, ein Whiteboard haben wir auch, dann tickt der Prüfer das ab, Thema erledigt. Und das ist einfach unzureichend, das wurde ganz deutlich. Die Forderungen, die ich ja zum Teil jetzt eben hier formuliert habe, richten sich an die Hochschulrektorenkonferenz in Sachen Ausbildung der Ausbilder. Es ist natürlich so, dass in den Universitäten die Menschen, die angehende Lehrer ausbilden, auch selber über das Know-how verfügen sollten. Dem ist leider in der Realität heute nicht so. Wir haben auch gelernt, dass der Anteil an medienpädagogischen Professuren gesunken ist. Also, dass wir weniger Professoren an den Universitäten haben, die im Bereich Medienpädagogik lernen, als das früher war, was eigentlich unvorstellbar ist, wenn man ja gerade sieht, dass wir hier in einer galoppierenden Entwicklung sind. Also die Hochschulrektorenkonferenz ist sicher gefordert, die Kultusministerkonferenz ist gefordert und wir haben hier auch das Thema, was immer ein schönes Thema in Deutschland ist, nämlich den Föderalismus. Wie kriegt man es hin, dass in Bayern nicht eine andere digitales Wissen vermittelt wird als in Schleswig-Holstein, um es mal so auf den Punkt zu bringen.
Vielen Dank, Christoph Lanz. Das Podium 3, Inhalt und Medium, Kulturgüter im digitalen Raum, hatte auf den ersten Blick eine eher entgegengesetzte Besetzung. Der Musiker, Blogger, Republika-Gründer Johnny Häusler auf der einen Seite und auf der anderen Seite Dr. Frank-Simon Ritz als Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes. Da könnte man die Vorstellung haben, dass die beiden auseinander waren, was das Thema angeht. War dem so, Frau Dr. Petra Bahr?
Nein, dem war überhaupt nicht so, sondern beide waren sich auf nahezu unheimliche Weise einig, weil sie schon 10 Jahre Erfahrung hatten im Umgang mit Digitalisierungsprozessen. Das, was man unter einer Bibliothek verstanden hat, hat sich schon sogar in Deutschland in einer Weise verändert, wie die meisten, die im Raum auch für kulturpolitische Fragen zuständig waren, so gar nicht vermutet hatten. Das war jedenfalls die Resonanz hinterher. Sowohl für die Wissenschaft als auch für die anderen Bibliotheksformen war völlig klar, eine Bibliothek ist nicht an einen Träger oder einen Material gebunden, sondern als Medium kann es in unterschiedlichen Formen weiterentwickelt werden. Und die Botschaft war hier ist schon sehr, sehr viel getan worden. Die Kultur kommt ja bei der Frage der Digitalisierung auch in anderer Weise ins Spiel. Nicht nur über die 3 Paradigmenwechsel, die Ben Scott uns vorgeführt hat, sondern auch, weil die Kultur ja der Austragungsort für gesellschaftliche Fantasien ist. Und man, wenn man einen Roman wie The Circle oder einen Film wie The Matrix oder so sieht, merkt, hier werden im Grunde schon die Fragen, wie wir in Zukunft leben, arbeiten, gesund werden, Politik machen, uns vor Augen geführt. Gleichzeitig ist der Kulturbereich aber auch ein Ort harter kulturpolitischer Debatten. Deswegen, weil das, was am Anfang einer kulturellen Wertschöpfungskette steht, nämlich der Schöpfer von einer Komposition oder von einem Roman oder von einem Gedicht, derjenige ist, der am stärksten betroffen ist über die neuen Zugangswege auf das, was er produziert oder sie. Und deswegen ist die große Herausforderung für das, was man in Deutschland ja mittlerweile auch Kulturwirtschaft nennt, welche anderen Bezahlmodelle erfinden wir eigentlich? Welche anderen Zugangsmodelle finden wir alles? Und der Kulturbereich ist gleichzeitig der Ort, an dem die Digitalisierung im Alltag am meisten vorangeschritten ist. Jeder von uns kennt die Leihbibliotheken auf dem iPhone, wo man gegen ein gewisses Entgelt einen Zugang hat zu allen Büchern, die da vermessen sind. Jeder von uns weiß, dass die Musikindustrie in den letzten 10 Jahren ganz harte Transformationen hinter sich gebracht hat und sie hat es trotzdem überlebt. Es gibt noch Musikindustrie. Auch da gab es im Effekt die Botschaft, Entdämonisieren von Veränderungsprozessen und das Plädoyer, diese Prozesse tatkräftig politisch, aber auch im vorpolitischen Raum verantwortlich zu gestalten. Das heißt, jeder, der glaubt, Politik mit Apokalypsen machen zu müssen, hat genauso Unrecht wie der, der utopische Szenarien einer besseren Welt verspricht. Und deswegen war dieser Dialog, wenn man so will, zwischen dem Vertreter des Leitmediums, des Abendlandes Buch, und dem Vertreter eines ganz anderen Umgangs mit dieser digitalisierten Welt das eigentlich Überraschende und auch das Vielversprechende, weil es zeigt, dass wir auch mittlerweile in Deutschland ein Niveau an Differenzierung erreicht haben, das, wie ich finde, auch für die politischen Debatten eigentlich Gutes verspricht.
Johnny Häusler hat ja Publikationen gemacht, sehr bekannt ist das Netzgemüse, aber auch andere, die er zum Beispiel erst als E-Book angefangen hat und dann im Nachklapp als Taschenbuch herausgebracht hat, im Selbstverlag am Anfang, hat er da gesagt, ob das ein Geschäftsmodell ist, was funktionieren kann, dass man sozusagen durch die digitalen Medien den Zugang hat, vorbei am Verlag, um dann seine Texte in die Öffentlichkeit zu bringen. Geht das betriebswirtschaftlich für ihn auf?
Er kann ganz gut beschreiben, dass es vieles nebeneinander geben wird in Zukunft und dass die Kunst, auch die politische Kunst, darin besteht, diese Vielfalt ermöglichen zu können. Denn wer ein E-Book in Auftrag gibt, hat den Vorteil, dass er dieses Buch permanent verändern kann. Er kann sein eigenes Marketing organisieren, seine eigenen Produktionswege gestalten, sich auch sein Lesepublikum auf eigenen Wegen erarbeiten. Dummerweise muss er es auch. Also er muss seine eigene Marketingstrategie machen. Er muss wissen, das hat er nochmal ganz wunderbar gesagt, wenn er am Freitagabend was Politisches blockt, braucht er das Wochenende, um die entsprechenden Kommentare auszusortieren. Das heißt, auch das, was man an Zeit spart über die Verkürzung von Produktionswegen, investiert man an anderer Stelle wieder in ein Übermaß an neuer Kommunikation. Es gab deswegen auch da das Plädoyer, deutlich zu machen, es ist nicht jedes für alles das Richtige. Und gerade im kulturellen Bereich gibt es sehr viel unterschiedliche Ansprüche auch an das, was kulturell gestaltet werden will. Und für wissenschaftliche Publikationen, muss man sagen, ist sowohl das Buch als auch die wissenschaftliche Zeitschrift im Grunde ein veraltetes Modell. Weil in der Wissenschaft der Austausch von Argumenten jetzt sehr viel schneller geht. Und interessanterweise sind es gerade die vermeintlich nach hinten orientierten Geisteswissenschaftler, die das sehr zu schätzen wissen, weil sie über die Digitalisierung Zugriff zum Beispiel zu Quellen haben, ohne durch die halbe Welt zu reisen und ein halbes Jahr auf die Genehmigung zu warten, in irgendeinem Archiv forschen zu können. Und dieses alles auch mal vorgeführt zu bekommen, wie sich bestimmte Dinge auf wundersame Weise auch vereinfachen und wie sich zum Beispiel internationale Wissenschaftscommunities bilden, die sich vorher niemals getroffen hätten, zeigt, dass man bei dieser starken Orientierung an Gefahrenabwehr und Schutzabwehr immer nur die eine Hälfte der Entwicklung erzählt. Allerdings ist es in der Tat so, dass noch unklar ist, wie sich zum Beispiel so etwas wie die GEMA weiterentwickeln kann. Wie sich so etwas entwickeln kann wie das Recht am eigenen Kunstwerk. Auch angesichts der Tatsache, das wurde auch nur ganz kurz angesprochen, dass wir es ja auch international mit kulturell geprägten Räumen zu tun haben, die unsere Sehnsucht nach dem Original gar nicht nachvollziehen können. Also Stichwort China.
Wolfgang Blau, der Zeit Online groß gemacht hat und jetzt zum Guardian gewechselt, das hat vor kurzem gesagt, er sieht da gar nicht einen Konflikt zwischen On und Offline, zwischen Papier und Digital.
Der große Konflikt ist, glaube ich, der, wie viel Qualität man sich zu welchem Preis in Zukunft leisten will. Das gilt für alle Kultursegmente, das gilt auch für den Journalismus und sicher auch für die Wissenschaft.
Vielen Dank, Dr. Petra Bahr, für das Berichten aus dem Podium Nummer 3. Danach der Mittagspause Podium 4 zum Datenschutz mit den Datenschützern aus Deutschland und Europa und einem Politiker aus dem Bundestag und der Frage Gesetze oder Verschlüsselung, sozusagen die regulierende Kraft oder die Verantwortung der Bürger selbst zu verschlüsseln, der Verantwortung der Unternehmen zu verschlüsseln. War das ein Gegensatz oder sind die beiden Dinge zusammengegangen? Stefan Gerke.
Ich kann die Frage ganz einfach beantworten, weil alle drei haben gesagt beides. Was jetzt auch zu erwarten war. Also wir haben natürlich dann im Zuge darüber gesprochen, welche Rolle ein, nennen wir in dem Fall dann mal der mündige Bürger, spielen kann. Also ist der Bürger überhaupt in der Lage, auf der einen Seite zu verstehen, was er tun muss, um seinen, ich nenne es jetzt mal, Datenverkehr sicher zu gestalten. Auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder Beispiele, die zeigen, dass es dem Bürger auch herzlich egal ist. Also wenn wir über Datensicherheit reden, gibt es ja zum einen das Verhältnis Bürger und Staat. Da haben wir diskutiert über Vorratsdatenspeicherung, über die Möglichkeiten des Staates, komme ich gleich nochmal detailliert dazu. Aber es geht natürlich auch darum, was der Bürger selber macht in Zeiten von Facebook, Google, und all den anderen sozialen Netzwerken, wo er ja für die Produktion seiner Daten zum großen Teil selber verantwortlich ist. Und nicht nur seine eigenen Daten, sondern auch der Daten von anderen. Denn wenn ich jetzt hier ein Foto von dieser Runde mache, das auf Facebook poste und jeden davon markiere, dann sind die Leute, die das vielleicht gar nicht wollen, auch in diesem sozialen Netzwerk. Und ich gebe ja gleich, das sind die neuen AGB von Facebook, alle Rechte an diesem Bild und alle Rechte an den Texten, die ich dazu schreibe, an Facebook ab. Das heißt, die können damit dann, wenn sie wollen, Geld verdienen. Und wenn man das Ganze jetzt im Zuge der aktuellen Sicherheitsdiskussion betrachtet, da sind wir natürlich auch nicht drum herum gekommen. Also Verschärfung möglicherweise der Sicherheitsgesetze jetzt im Nachgang zu den Attentaten in Paris vor 2 Wochen. Da ist es etwas intensiver und da wurde es auch ein bisschen strittiger. Also wie gesagt, vielleicht für die, die nicht dabei waren, wir hatten mit Johann Hüstings den europäischen Datenschutzbeauftragten, der es bis vor einem Monat für 10 Jahre war. Wir hatten die neue deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff, die es jetzt seit einem Jahr ist, und mit Peter Jatzombek, ein Netzpolitiker der CDU-CSU-Fraktion, der auch im Ausschuss Digitale Agenda ist. Da gab es durchaus beim Thema Vorratsdatenspeicherung auch unterschiedliche Ansichten. Man muss ja sehen, in Frankreich gibt es die Vorratsdatenspeicherung seit 2006. Da wird alles das gemacht, was bei uns möglicherweise zukünftig geplant ist. Aber trotzdem hat man die Attentate nicht verhindern können, obwohl man sehr, sehr viel wusste über die Attentäter. Man wusste, wo sie ausgebildet worden sind. Man wusste, dass sie sich im Gefängnis radikalisiert haben. Man wusste, mit wem sie Kontakt hatten. Also alles das, was die Vorratsdatenspeicherung im Nachhinein ermöglicht, hat aber nicht verhindert, dass es zu den Attentaten gekommen ist. Dort, denke ich, war die Tendenz dazu, dass die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt geplant ist, eigentlich zu nichts führen kann und sie aber trotzdem durchdacht werden muss. Und wie es dann Politiker oft sagen, man muss das mit Fingerspitzengefühl machen. Und wenn man dann nachfragt, wie genau soll es denn dann sein? Ja, das werden wir sehen. Das ist dann am Ende natürlich immer so ein bisschen was Unbefriedigendes, was bleibt, weil was ganz Konkretes konnten wir in dem Fall nicht mitnehmen. Wir haben gesprochen über die Europäische Datenschutzverordnung, an der ja Peter Hüstings in den letzten 10 Jahren mitgearbeitet hat, die immer wieder angekündigt worden ist, die dafür sorgen soll, dass das doch sehr unterschiedliche Datenschutzrecht in Europa harmonisiert werden soll. Er hat jetzt gesagt, sie wird dieses Jahr kommen, sagte aber gleichzeitig dazu, wir haben ja auch erst Januar. Also es kann noch ein bisschen dauern, aber Frau Vosshoff nickte ganz zuversichtlich und auch sie meinte, das könnte jetzt durchaus soweit sein, dass es dieses Jahr eine solche Datenschutzverordnung gibt. Diese soll natürlich die einzelnen Länder in Europa stärken, auch zum Beispiel gegenüber den USA, wenn es darum geht, dass Unternehmen aus diesen Ländern, ich habe ja eben ein paar genannt, sich zurzeit noch aussuchen können, wo in Deutschland sie ihre Niederlassung eröffnen, weil das Datenschutzrecht in dem einen und dem anderen Land natürlich höchst unterschiedlich ist und das verständlich aus Sicht der Unternehmen natürlich auch ausgenutzt wird. Wir haben gesprochen am Ende über etwas, was vielleicht das Allerwichtigste ist, mangelndes Vertrauen der Bürger. Und zwar mangelndes Vertrauen grundsätzlich in Regierung und Politik. Denn wenn wir über Verschlüsselung sprechen und dem Bürger, sei es in großen Kampagnen oder auch in vielen kleinen einzelnen Veranstaltungen immer wieder klar machen wollen, du musst deine E-Mail verschlüsseln, du musst dafür sorgen, dass deine Daten sicher sind. Auf der anderen Seite aber die Politik, wie sie es ja gerade tut in den letzten Tagen, angefangen mit dem britischen Premier Cameron, gefolgt vom amerikanischen Präsidenten Obama und vorgestern auch Thomas de Maizière, der sagt, Verschlüsselung, ja, aber wir brauchen einen Schlüssel, damit wir da reingucken können. Also es muss immer ein Hintertürchen geben. Dann sagt der Bürger irgendwann, und das konnten alle irgendwo nachvollziehen, naja, dann ist es doch auch im Prinzip ganz egal, wenn jeder reinschaut und am Ende steht dann immer der Satz, ich habe ja sowieso nichts zu verbergen. Das ist natürlich höchst unbefriedigend, führt auch nicht wirklich weiter, aber am Ende blieb dann doch auch wieder diese gewisse Ratlosigkeit, die dann gipfelt wieder in dem Satz, wir brauchen Gesetze, aber wir müssen weiter auch den Bürger sensibilisieren, damit er selber weiß, was er da tut mit seinen Daten.
Thomas Jatzombek hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass auch das Problem entstehen könnte, dass wir in Deutschland mit unserem hohen Erwartungen an den Datenschutz eventuell eine Barriere aufbauen, die für Innovationen im Weg stehen könnte und wir uns dadurch selbst behindern. Hat das eine Rolle gespielt bei dem Gespräch?
Ja, und da waren natürlich die Fronten doch ein bisschen klarer, denn ein Datenschutzbeauftragter hat da natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge als ein Politiker, der ja selber auch ein IT-Unternehmen hat und der möglicherweise vielleicht in seinem täglichen, tägliche Leben ist jetzt hoffentlich Bundestag, aber in seinem Leben, das er noch als Gesellschafter seiner Firma hat, mitbekommt, dass es ein Hemmnis sein kann. In der Tat, also Thomas Jatzombek hat das hier wieder vertreten und gesagt, wenn man dann abwägen muss, muss man auch da wieder einen Mittelweg finden, der für beide Seiten verträglich ist. Aber er tendiert dazu und sagt, dass in der Tat zurzeit deutsche, europäische Unternehmen im Nachteil sind, wenn man jetzt rein den wirtschaftlichen Teil betrachtet, gegenüber Unternehmen aus anderen Ländern. Die Datenschützer sehen das natürlich ganz anders und sagen, das hat einen ganz hohen Wert und Deutschland hätte einen Datenschutz, also einen Standortvorteil bei mehr Datenschutz. Eine Einigkeit gab es da, aber das ist, glaube ich, normal bei der Zusammensetzung dann auf dem Podium nicht.
Vielen Dank, Stefan Gerke. Podium 5, Female Techies, IT-Gründung, IT-Startups von Frauen, ein Nischenthema. Nur etwa 13-16% der Startup-Gründungen kommen von Frauen. Ein Podium, was bunt zusammengesetzt war mit einer erfahrenen Gründerin. Auf dem Weg in den Raum habe ich gesagt, sie ist ja eigentlich schon eine gerüttelte Mittelständlerin. Mit 160 Mitarbeitern ist Davanda und die Geschäftsführerin Claudia Helming eigentlich schon längst im etablierten Business angekommen. Und auf dem Podium neben ihr Vel Rachieva, die mit WeFound.org eine Organisation hat, die Frauen vor allem ins Unternehmertum bringen möchte in diesem Bereich. Und auf der anderen Seite mit einem Netzwerk, Camilla Sidor, was von Warschau aus Richtung Westeuropa gewachsen ist, Geek Girl Carrots, wo es darum geht, dass Frauen sich vernetzen und unterstützen gegenseitig. Wo wurden in dem Podium sozusagen die Steine, die im Weg liegen für Frauen, um als Startup-Gründerin hervorzutreten, erkannt?
Ja, wir haben die Herausforderungen diskutiert und eben auch die Frage gestellt, woran liegt das? Also was ist der Haupttreiber dieser Stagnation? 10% sind es tatsächlich nur an Startups, die von Frauen gegründet werden. Und die Frage war eben, woran liegt das? Liegt es an den externen Rahmenbedingungen, an einer Politik, die keine Anreize schafft oder beispielsweise Frauen nicht dafür belohnt, Familie und Beruf zu vereinen und das nicht fördert, dass Frauen sich an die Selbstständigkeit heranwagen? Oder liegt es daran, dass Frauen gerade in Deutschland, wir haben gelernt, dass es in den anderen Ländern nicht so ist, keine Technikaffinität haben und sich nicht zutrauen, im IT-Bereich oder im Internetbereich aktiv zu sein, weil sie meinen, ich kann nicht programmieren, ich kann das nicht, das ist zu technisch für mich, ich kann hier keinen Erfolg haben. Und sehr, sehr spannend war, dass alle drei die Probleme viel früher gesehen haben. Also gar nicht so sehr in den Rahmenbedingungen, die es jetzt gibt, sondern tatsächlich im Schulsystem, in der Tatsache, dass Selbstständigkeit niemals, zum Beispiel im Rahmen einer Berufsberatung, Frauen niemals gesagt wird, wenn du nichts findest, wenn du nicht Lehrerin werden möchtest und nicht Floristin werden möchtest, dann könntest du auch noch überlegen, ob du eine eigene Idee hast. Also das wird zum Beispiel im Rahmen von Berufsberatungen oder auch in der Schule nicht gefördert, dieses Denken und auch dieser Mut zu scheitern. Dann haben wir natürlich über ihre eigenen Karrieren gesprochen, was sehr, sehr interessant war, zu hören, wie Frauen darauf kommen, auf die Idee kommen, ich gründe jetzt ein Startup. Es hat sich auch gezeigt, dass Netzwerke extrem wichtig sind, da es für Frauen kaum Vorbilder gibt. Viel zu wenig Vorbilder und diese Vorbilder auch nicht immer wirklich als sichtbare Mentoren sich zeigen und präsent sind und anderen Frauen als Vorbild dienen können. Und deshalb war dieser Gedanke zum ersten, das Mindset muss verändert werden. Wie kann man das schaffen? Entweder in der Ausbildung, in den Schulsystemen, in denen man in die Schulen geht und das dort unterrichtet zum Beispiel und befördert. Oder eben durch gute Vorbilder. Und deshalb, Netzwerke sind wohl sehr, sehr wichtig und sind auch die Zukunft. Soll sich diese Entwicklung ändern? Und wenn wir möchten, dass es in Zukunft mehr weibliche IT-Gründerinnen gibt, dann sind Netzwerke wohl sehr wichtig.
Also gar nicht ein technologisches Problem oder eine Frage der Technikbeherrschung, sondern natürlich ein ganz anderes.
Ja, eine Frage der Einstellung.
Davanda ist ja nicht nur sozusagen ein Shop für Selbstgemachtes im Netz, sondern auch schon selbst eine Plattform, die ein Sprungbrett bieten kann für solche, die dort ihre Produkte und ihre Idee testen und danach vielleicht viel stärker sich da ausgliedern und einen eigenen Shop im Netz aufmachen. Spielt dir das eine Rolle?
Ja, unbedingt. Also Davanda hat wohl vielen, gerade Frauen, die mit der Idee gespielt haben, ich kann etwas, ich würde gerne ausprobieren, ob das funktioniert, einfach diese Chance geboten hat, über die Plattform zu gucken, kann ich meine eigene Kollektion, ist der Bedarf dafür da, und vor allen Dingen, kann ich diesen Job auch mit meiner Familie in Einklang bringen? Und es sind wohl bei Davanda, glaube ich, 80%, also ein Großteil der Aussteller dort sind Frauen. Und die sehr dankbar auch waren dafür. Und ich glaube, das ist bis heute so. Es hat einfach der Raum gefehlt, also die Plattform gefehlt, auf der sich Frauen ausprobieren können.
Für mich hat sich die Frage im Vorhinein auch gestellt, ob Frauen, was Startup-Gründung angeht, sozusagen eigene Geschäftsfelder, eigene Ideen haben. Also wenn es um Frauen als Startup-Gründerin geht, dann wird Outfittery oft genannt als sozusagen Beispiel, was sich so in diesem Bekleidungs- und Modebereich bewegt. Haben Frauen da eine eigene Vorstellung von Geschäftsideen und Geschäftsfeldern oder gibt es diese Grenze eigentlich gar nicht?
Die gibt es schon bei uns, weil, wie ich auch schon sagte, weil eben in Deutschland das nicht gefördert wird. Frauen sehen sich nicht in IT-Berufen. Das ist in anderen Ländern, das ist beispielsweise in Russland völlig anders. Da gibt es diese Hürde im Kopf nicht oder diese Trennung, dass Frauen denken, das ist der Bereich, in dem ich aktiv werden kann und in diesen ganzen technischen Bereichen habe ich per se nichts zu suchen.
Ist das eine selbstorganisierende Szene, die sich vernetzt, mit der Vernetzung Erfahrungen austauscht und selbst professionalisiert? Oder sind doch in den Rahmenbedingungen bestimmte Dinge festgestellt worden, wo dann zum Schluss der Wunschkästchen gepackt wurde? Ja, wir würden uns wünschen, dass sich da und da was ändert. Wenn wir mal von der Situation Schule dann weitergehen und sagen, wenn es darum geht, Kapital zu beschaffen vielleicht oder was die Bürokratie angeht, da entgegenzukommen.
Es gibt viele gute Förderprogramme für Frauen, gerade in Berlin gibt es einige Initiativen und Preise und so weiter. Es geht nur darum, das haben alle drei betont, dass diese Programme und diese Initiativen besser vernetzt werden müssen.
Vielen Dank, Katharina Specht. Podium 6, ein Exot. Die Wahrnehmung von Afrika im Zusammenhang mit Social Media ist in der letzten Zeit vor allem durch den nordafrikanischen Raum entstanden. Die Mythen einer Facebook-Revolution verbinden sich mit Afrika. Im Bereich Sub-Sahara sieht es ganz anders aus. Die glückliche Situation, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung mit einem Medienprogramm dort vertreten ist, war der zündende Funke, dann auch Blogger aus dieser Region einzuladen und zu fragen, unter welchen Bedingungen arbeitet ihr, wie ändert ihr die politische Landschaft, die politische Kommunikation. Und wir hatten Gäste aus Malawi, Uganda und Südafrika, unterschiedliche Gäste mit unterschiedlichen Perspektiven und auch Themen in ihren Blogs, aber, glaube ich, mit einem spannenden, zusammenführenden Punkt, Afrika Blogging.
Genau, also der zusammenführende Punkt hoffentlich für die Panel-Teilnehmer ist, dass sie Afrika und Digitales nicht mehr als exotisch sehen. Also ich hoffe, dass das vielleicht eines der wichtigsten Erkenntnisgewinne des Panels war. In der Tat ist es so, dass der Kontinent sich eben sehr stark entwickelt in vielerlei Hinsicht, im wirtschaftlichen Bereich, aber eben auch was die Ausbreitung des Internets betrifft. Es ist wahr, dass die Verbreitung des Internets noch deutlich unter dem globalen Durchschnitt liegt, aber durch die Verbreitung von digitalen Endgeräten und auch durch die das Interesse von großen Unternehmen wie Google oder Microsoft, dass sich das Internet wirklich global verbreitet, sehen wir da, dass sich im Moment schon sehr viel ändert und das auch in den kommenden Jahren so weitergehen wird. Und das ist eben für so einen digitalen Transformationskongress dann tatsächlich die spannende Frage, wie beeinflusst das eigentlich die Meinungsbildung in Afrika? Das Medienprogramm der CAS hat deswegen damit begonnen, politische Blogger miteinander zu vernetzen und sie nach Möglichkeit sichtbarer zu machen. Und drei dieser Blogger waren eben heute hier. Sie sitzen ganz hinten, sind, glaube ich, auch digital beschäftigt, weil die Übersetzung hier nicht so vorhanden ist. Aber das ist Pierre DeVos aus Südafrika, Ruth Aine aus Uganda und Jimmy Kaingwa aus Malawi. Die drei haben zunächst mal einfach erzählt, wie sie zum Bloggen gekommen sind. Alle bloggen schon lange Jahre, gehören mit zu den meistgelesenen Bloggern in ihren Ländern und haben eben auch, glaube ich, recht überzeugend dargestellt, dass man in vielen afrikanischen Ländern, wo die Gesetzeslage für die Medien nicht so frei ist wie hier in Europa, als Blogger noch so ein bisschen in einem Graubereich arbeitet, vielleicht nicht so stark von der Politik wahrgenommen wird, auch nicht so stark als kritische Stimme wahrgenommen wird und deswegen eben mehr Freiheiten hat, wenn man sich auf den Blogs äußert. Wir hatten auch drei unterschiedliche Beispiele von der Herangehensweise. Pierre DeVos ist eigentlich Verfassungsrechtler an der Universität von Kapstadt und beobachtet in seinem Blog also immer sehr stark das Zeitgeschehen aus der Brille eines Verfassungsrechtlers. Also auch diese Frage in den afrikanischen Ländern, wo die Medien oft nicht so qualitativ sind, wie können da neue Sichtweisen eingebracht werden in einen Medienmainstream, der ansonsten eigentlich immer kaum herausgefordert wird. Ein Beispiel, das Pierre DeVos sehr anschaulich erzählt hat, war sein Blogpost zu der Attacke auf Charlie Hebdo und der sich anschließenden Frage der Meinungsfreiheit, wo er dann mal nachgeschaut hat beim Europäischen Gerichtshof, wie sind da eigentlich Urteile gefällt worden in der Vergangenheit, was die Meinungsfreiheit betrifft. Und er hat dann den schönen Fall herausgefunden aus Österreich, wo Menschen damit begonnen haben, Plakate über die Ankunft von Außerirdischen aufzuhängen und die Regierung gesagt hat, das dürft ihr nicht, also es war in den 70ern, glaube ich, das verwirrt die Menschen und der Gerichtshof hat Recht gegeben, also da hört die Meinungsfreiheit auf, wenn man sozusagen die Ankunft von Außerirdischen ankündigt. Und solche Sichtweisen, glaube ich, die sind wertvoll, das war jetzt tatsächlich ein etwas exotisches Beispiel, aber insgesamt, glaube ich, auch bei, wenn man sich die Blogposts von Jimmy und Ruth anschaut, dann ist es oft so, dass sie etwas mutiger sind und einfach nochmal eine zusätzliche Quelle der Information anbieten. Das waren vielleicht so ein bisschen die Hauptpunkte, die wir vorgestellt haben.
Vor 3 Jahren publizierte die Adenauer Stiftung einen Bericht aus Sub-Sahara, der überschrieben war Befriending Voters, Arresting Activists, dass also mit einem Agieren in den sozialen Medien die Sichtbarkeit von sozusagen Oppositionellen natürlich auch für den politischen Gegner ein Risiko darstellen. Wie sind da die Arbeitsbedingungen?
Das ist ein Punkt, den wir auch angesprochen haben, der auch wichtig ist. Was ich gerade beschrieben habe, ist eher der Status quo, dass also die Blogger noch nicht so stark überwacht werden. Das unterscheidet sich aber schon relativ stark in den verschiedenen afrikanischen Ländern. Wir hatten in Äthiopien im vergangenen Jahr eine sehr unerfreuliche Aktion der Regierung gegen eine Gruppe, die Cloud9-Blogger, die erstmal festgenommen wurden. Teilweise sind sie schon mit hohen Haftstrafen belegt worden, teilweise stehen die Urteile noch aus. Aber daran merkt man schon auch, dass sich ein Stück weit was ändert, dass die Regierungen das ernster nehmen, dass sie diese Freiheit nicht mehr gewährleisten möchten. Gleichzeitig fehlt aber größtenteils auch die rechtliche Grundlage, um dagegen vorzugehen. Das heißt, viele Regierungen denken auch darüber nach, wie können sie das Internet zensieren, wie können sie ihre rechtlichen Voraussetzungen so anpassen oder reformieren, dass eben da eine strengere Handhabe möglich ist. Und das ist in der Tat ein Thema, was ich für sehr wichtig halte und wo wir auch, glaube ich, von Europa aus damit daran mitarbeiten müssen, dass diese Gesetze nicht so zustande kommen, wie sie teilweise geplant sind. Aus afrikanischer Sicht ist man da, glaube ich, sehr stark zwischen einem europäischen Modell und einem asiatischen Modell, wo ja schon sehr viel restriktivere Tatsachen geschaffen wurden, so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch weiterhin Beispiele zu bringen und zu argumentieren.
Wie sieht es aus? Ich habe noch so diese Stereotype im Kopf, dass in diesem Raum vor allem Twitter gut läuft, weil es auf vielen einfachen technologischen Geräten wahrzunehmen ist. Sind da Blogs das richtige Mittel, um Reichweite zu erzielen?
Blogs sind sicherlich nur ein Teil des Phänomens. Blogs sind immer noch, wenn sie jetzt nicht mit Fotos und Videos vollgepackt sind, sind sie immer noch relativ schlank, was die Daten betrifft. In der Tat ist es so, dass sich in Afrika da teilweise andere Technologien durchsetzen, die eben weniger Daten verbrauchen. Es gibt zum Beispiel in Tansania Chat-Netzwerke, die komplett auf SMS basieren, weil das eben einfacher mit den Telefonen zu handhaben ist und auch teilweise günstiger. Also von daher ist es sicherlich nicht so, dass wir jetzt den Eindruck vermitteln wollten, dass jetzt wir nur über Blogs sprechen, wenn wir über Digitalisierung in Subsahara-Afrika sprechen, sondern dass wir natürlich auch die ganzen anderen Phänomene mitnehmen, mit eben den individuellen Lösungen. In Südafrika gibt es zum Beispiel eine Plattform namens Mixit, die sich sehr stark an Jugendliche richtet, auch so eine Mischung aus SMS und Internet mit sehr geringen Übertragungskosten, wo zum Beispiel Mathe-Nachhilfe gegeben wird. Also da können sich die Schüler dann per SMS an Dr. Mixit Math richten und ihr Problem darlegen und dann versucht er das in 2-3 SMS irgendwie zu erläutern.
Vielen Dank, Christian Echle. Afrika Blogging. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 26 Sprecher und Moderatoren in 6 Stunden hier, die Ihnen das Thema Digitalisierung in seiner Breite aufgezeigt haben. Jedes Panel war klar zu spüren, es ist eine gesellschaftliche Frage, die hier gestellt wurde, keine technologische, eine gesellschaftliche Frage, und zwar in all den Bereichen, die aufgezeigt wurden und in vielen darüber hinaus, die wir am heutigen Tag nicht berühren konnten. Herzlichen Dank an Sie für die Reports aus Ihren Podien und für die Moderation Ihrer Podien. Herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse am heutigen Tag hier uns zu besuchen im Café Moskau und die Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zu verfolgen. Sie können dann die Beiträge und viele Interviews und Statements und einen Veranstaltungsbericht im Netz nachverfolgen und dann vielleicht sogar noch einen Bewegtbild-Einblick in die Podien bekommen, die Sie nicht besucht haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Bleiben Sie uns verbunden. Vielen Dank für Ihr Interesse.